Herzlich willkommen hier bei Episode 15 zu Octagon, dem MMA-Podcast. Ich bin wie immer mit dem Vincent von MMA auf Deutsch da.
Hallo.
Und mit dem Remo von MMA Inside.
Servus.
Und wir haben jetzt Sonntag, den 10. Juni, 9.47 Uhr. Und ihr wisst, was das heißt. Heute Nacht lief die UFC 225. Ein grandioses Event, eine tolle Fightcard, ein mega Event, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, steigen wir gleich mal in den Prelims ein.
Oh Gott.
Was?
Ja, nix.
Ja, was denn?
Nix.
Hast du die nicht gesehen, Vincent, oder was?
Nein, also sowas jetzt.
Also ich muss zugeben, ich habe die Prelims nicht geschaut, ich war da gar nicht daheim. Aber dafür habe ich die Maincard geschaut, ne Vincent?
Ja, das muss ich mal beichten. Also die Maincard habe ich nicht geguckt und konnte jetzt auch nicht wiederholen, weil wir so früh aufnehmen und Run Fighting das noch nicht zur Verfügung stellten. Da musste ich mir jetzt den Spaß rauben und mir die Ergebnisse schon angucken. Aber die Prelims habe ich geguckt und ihr zwei nicht, ne? Also du, Remo, sagst, ab Gardela hast du geschaut. Wann hast du denn da eingeschaltet?
Ja, bei Kampfbeginn halt.
Bitte?
Bei Kampfbeginn.
Ah, also hast du den ganzen Kampf geguckt?
Ja.
Und was hältst du von der Entscheidung?
Also geht eigentlich in Ordnung, finde ich.
Echt?
Ja, finde ich schon. Ah. Also ich würde es jetzt nicht als Fehlentscheidung bezeichnen. Split Decision, naja gut, ist ein bisschen knapp halt. Aber Espasa hat halt auch ihre Szenen. Ne? Auch wenn das jetzt andersrum ausgegangen wäre, hätte ich jetzt auch nicht nach Betrug geschrien, sagen wir mal.
Ja, aber gerade das Ende, gerade die dritte Runde ging noch klar an Espasa, fand ich. Naja, also...
Ja, aber es ist halt nur eine von dreien letztlich, ne?
Ja, das stimmt schon. Also,
aber lass mal weiter runtergehen, weil da waren ja auch die ganzen Prelims waren ja mit richtig guten Namen gespickt hier.
Mhm.
Also ging ja schon los mit Charles Oliveira gegen Clay Guida.
Ja, das fing schon bei Dan Ige an eigentlich mit seinem 50 Sekunden TKO. Das war super dominant, hat dann im Mount mit Ground and Pound den Kampf ganz schnell beendet. Und bei Charles Oliveira und Clay Guida. Das ging auch recht fix. Clay Guida hat sich da im Guillotine-Choke einfangen lassen. Und das ist ja die große Gefahr bei Oliveira, ne? Das kann jedem passieren.
Ja, der ist halt richtig guter Submission-Artist, ne? Oliveira.
Ja. Ich fand's ein bisschen schade. Clay Guida ist so. Der war so schön motiviert. Ich hätte ihm einen Sieg gegönnt, aber man kann auch schlimmer verlieren als per Submission. Da.
Na, vielleicht hat er sein Pulver letztens schon verschossen bei seiner Auseinandersetzung mit Nate Diaz da hinter den Kulissen.
Was war denn da los?
Na, die sind doch irgendwie aneinander geraten.
Sind die?
Vor ein paar Wochen, glaube ich, ja. Oder Nate Diaz, einer von beiden.
Ach, gell, und dann hat einer einen Bus eingeschlagen. Und, Spaß.
Oder beide sogar. Die sind doch da mit Clay Guida aneinander geraten, ne?
Aber es ist nicht die Geschichte mit Nick Diaz, dass er verhaftet wurde, oder?
Das war doch
häusliche Gewalt irgendwas.
Ah, okay.
Aber irgendjemand sagte, es sei eine Stalkerin gewesen oder so.
Aha.
Die er da. Naja, ich meine, er hat sie immer noch bewusstlos gewirkt und ihr die Hüfte. Ja,
wir wollen lieber keine falschen Infos jetzt verstreuen.
Nö, gut, ich sag ja nur, das habe ich gehört.
Jedenfalls Clay Guida, halt auch ein alter Veteran, ne, das ist ja auch schon echt ewig dabei, der Carpenter. Aber hat ja dieses Mal echt schnell verloren, muss man sagen.
Ja, was war denn, wann war der Ortega-Kampf? Ist das schon... Ja. Ich schau das kurz nach, das interessiert mich. 1,99 war das UFC. Okay, 2016. Genau. Ja, Rashad Evans.
Moment. Vergiss nicht Sergio Pettis gegen Joseph Benavidez.
Stimmt auch.
Benavidez hat doch seinen Comeback gegeben, ne?
Mhm. Der war doch zwei Jahre oder so.
Ja, ja.
Raus?
Naja, nicht ganz, aber.
Ja, anderthalb Jahre war der raus.
Ja.
Und Sergio Pettis hat ihn am Anfang erwischt. Was ich erfahren habe, ist, Sergio Pettis hat noch nie einen Kampf beendet quasi, also hatte noch nie einen Finish mit 16-3. Ist, war aber knapp jetzt hier in der ersten Runde, hat er Benavides ordentlich angeklingelt und Benavides konnte dann sich retten durch einen Takedown. Und genau, aber Sergio Pettis hat immer die Rechte noch finden können im weiteren Verlauf und dann die Split Decision gewonnen am Ende.
Hey Vincent.
Ganz kurz nochmal zu dem Kampf davor. Nochmal ganz kurze Info. Charles Oliveira gegen Clay Guida. Oliveira hat Performance of the Night Bonus bekommen, ne? Zusammen mit Curtis Blades.
Echt?
Hm. Ja, ja.
Ach so, na gut, die anderen gingen alle dann, waren alles Entscheidungen, ne? Was meinst du denn, Carsten?
Ich wollte nur sagen, bitte, rede etwas motivierter, ich schlaf echt gleich ein.
Naja, solange die Zuschauer das nicht tun.
Zuschauer, sind wir jetzt im Fernsehen?
Auf YouTube, YouTube kann man das auch sehen. Ne?
Touché, also ja, ja.
Es tut mir leid, Carsten.
Das macht nichts.
Es ist früh am Morgen, ich habe mir das nicht ausgesucht.
Ja.
Okay.
Tut mir auch leid.
Ja, Anthony Smith gegen Rashad Evans, das ging auch wieder relativ fix. Man konnte das Knie schon von weitem kommen sehen. Außer Rashad Evans haben das wohl alle bemerkt, dass er da mit dem Kopf immer, immer tiefer gedrückt wurde an die Seite. Und ja, das Knie war perfekt da. Also es ging fix, man kann da auch nicht wirklich viel zu sagen zu dem Kampf.
Ja gut, Rashad Evans ist halt, ich glaube, das war jetzt seine 5. Niederlage in Folge, oder?
Ja.
Ich meine, das ist ein echt auch wieder ein totaler Veteran. Der hat doch eine der ersten Ultimate Fighter Staffeln gewonnen, oder? Die zweite oder dritte, ne?
Kann sein, ja.
Da kann man mal sehen, wie lange der schon dabei ist, ne? 38 Jahre alt.
Ex-Champion ist er auch, ne?
Ja, ja, genau. Also da vielleicht wäre es jetzt mal an der Zeit,
Dana White,
die Handschuhe an den Nagel zu hängen.
Ne? Dana White hatte gesagt, dass er mit, also nach dem Event, dass er mit Rashad Evans geredet hat und dieser signalisiert hat, dass er wahrscheinlich zurücktreten wird.
Hm. Ja, alles andere macht auch keinen Sinn mehr. Ich meine, wie gesagt, er hat 5 Niederlagen in Folge. Ja, also es ist offensichtlich, dass er einfach nicht mehr mithalten kann. Da muss man dann eben auch mal die nötigen Schlüsse ziehen daraus, bevor man seinen Ruf noch weiter demoliert.
Ja, würde ich auch sagen. Also es ist jetzt schwierig natürlich in so einem Kampf, der keine ganze Minute geht. Aber wer 5 in Folge ist klar genug.
Ja.
Und den Schaden, den er da jetzt genommen hat, den kann er auch nicht mehr. Das kann er auch nicht mehr zurücknehmen. Genau, und dann gab es den Rashad Coulter, Chris de la Rocha oder Rocha oder so, Mexikaner ist das, Kampf. Ich finde Rashad Coulter ganz cool eigentlich, auch wenn er jetzt er hat nur 3 UFC-Kämpfe und hat die alle verloren, aber der eine mit Case Sherman, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, sein Debüt. Nee. Das war ein wahnsinniger Kampf. Jetzt auch, die erste Runde war klasse, war komplett wild. Rashad Coulter hätte wahrscheinlich jeden mit den Schlägen, die er landen konnte, ausgenockt, außer den Mexikaner hier. Und sein Coach meinte nach der ersten Runde irgendwas von "You're not gonna knock him out, he's a big old Mexican with a big old head." Und dann konnte man die Kommentatoren hören, wie sie sich alle wie sie sich weggeschmissen haben vor Lachen. Joe Rogan, Jimmy Smith und Anik.
Ja.
Genau, und ja, das war eben dann auch korrekt, diese Analyse. Rashad Coulter konnte da nicht wirklich was machen, auch wenn der wirklich, also mit den Schlägen hätte der einen Elefanten töten können. Aber Chris De La Rocha konnte das wegstecken und hat sich dann auch im Mount wieder den TKO holen können, auch wenn das irgendwie 3 Minuten gedauert hat. Rashad Coulter konnte sich da nicht befreien aus der Position, aber Chris De La Rocha hat einfach nicht genug zugeschlagen, dass der Schiedsrichter da zwischengehen konnte, sodass er den Kampf im Prinzip schon gewonnen hatte, aber 3 Minuten lang gebraucht hat, um da dem Schiedsrichter zu signalisieren, so, jetzt musst du eingreifen. Aus Erschöpfung oder Dummheit, eins von beiden. Ricardo Lamas Backtick, da habe ich mich richtig drauf gefreut. Und ja, so viel kam dann dabei nicht raus. Backtick war überraschend fokussiert aufs Wrestling.
Ghetto wieder.
Und hat
Backtitch wahrscheinlich, oder?
Bitte?
Backtitch wahrscheinlich.
Na, also, die sagen alle Backtick. Ja. Also,
ach so, okay.
Ja, sind halt ja, Amis.
Ja.
Ja, ja, Bastian Schweinsteiger.
Die kennen ja auch keine Vokale, insofern kann es keinen überraschen.
Schweinsteiger.
Ja, gut.
Okay, der hatte also diesen.
Ricardo Lamas verloren durch eine Split Decision gegen Backtick oder Backtitch.
Ja, ja. Ja, da ist nicht so wahnsinnig viel passiert in dem Kampf. Backtits. Also, alle anderen sagen Backtick. Ihr könnt gerne irgendwas anderes benutzen, aber. Ja. Keine Ahnung.
Ja, also der ist halt, also der ist halt Bosnier, glaube ich, ne? Und dann würde ich mal behaupten, dass es Backtitch heißt, zumal über dem C auch noch so ein Apostroph steht.
Ja, gut, ist das dann ein.
Was mich ein bisschen verwundert, ist, wenn ich mir die Scorecards angucke, wenn ich sehe, dass bei dieser Split Decision einmal 29-28 für Backtitch gewertet worden ist, einmal noch 29-28 für Lamas.
Und dann 30-27.
Und dann 30-27. Also da bin ich doch überrascht, wie die das so unterschiedlich sehen können.
Ja, also ich finde generell die Entscheidung an dem Abend. Ich hätte zum Beispiel auch klar gesagt, dass Esparza den Kampf gegen Gadela gewonnen hat. Aber naja, das ist eben die
also
Diskussion
auch,
wieder, ne?
Was, also später
was das Judging
noch
angeht.
Ja, egal.
Was denn?
Nee, ich wollte nur sagen, dass die Entscheidung der Judges zieht sich durch auch durch die Maincard. Also ich konnte da nicht immer übereinstimmen, aber vor allem vor allem beim CM Punk Kampf nicht. Aber das war jetzt
gut,
das war jetzt ein Witz
übrigens. Ja, kommen wir gleich dazu. Lassen wir die Prelims.
Ja, eben. Es war nur ein Witz mit CM Punk, nicht, dass es jetzt jemand falsch versteht. Aber dazu sagen wir nachher noch was.
Gut, also der Kampf war so insofern interessant, dass man Ricardo Lamas zum ersten Mal gesehen hat nach dem brutalen K.O. von Josh Emmett. Und Backtick, ich weiß nicht, wann er den Kampf hatte mit, wie heißt er noch? Dieses Comeback von dem Typen, der jetzt gegen Michael Johnson gekämpft hat. Im Featherweight. Ach Gott.
Meinst du Darren Elkins?
Nein. Ja, doch, genau. Das ist ein wahnsinnig toller Kampf, den mit Backtick. Den müsst ihr euch mal angucken, weil Backtick den dominiert für 3 Runden und dann am Ende ausgenockt wird. Also Comeback des Jahrhunderts, eins der.
Also da muss ich zu meiner Schande gestehen, von diesem Backtick. Muss ich ehrlich sagen, den hatte ich gar nicht auf dem Radar bisher.
Ja. Ja, ich habe mich darauf gefreut, eben wegen diesem Elkins-Kampf und weil Backtick da auch wahnsinnig beeindruckend war und ansonsten auch keine Niederlagen hatte bisher. Genau, und es war aber dann kein besonders spannender Kampf. Backtick hätte man gedacht, da er auch so schnell ist, würde die ganze Zeit mit dem Striking zufrieden sein, aber der hat dann die meiste Arbeit im Clinch gemacht und konnte sich die Entscheidung holen, aber besonders unterhaltsam war es dann am Ende doch nicht. Genau, und Gadela, das war der Carla Esparza-Gadela-Kampf, erste Runde war, eigentlich war der ganze Kampf ziemlich cool, oder?
Ja, ich war eigentlich auch ganz angetan, ne, muss ich sagen. Ich war ein bisschen überrascht, wie gut Carla Esparza doch noch ist. Also die war ja damals Champion und ist ja dann von Joanna
komplett auseinandergenommen worden.
Brutal demoliert worden, wirklich. Also und da dachte man noch, naja, okay, Carla Esparza ist ja noch so eine von der alten Garde, in Anführungsstrichen. Und als sie damals verloren hat gegen Joanna, dachte man schon, naja, ist ja offenbar jetzt von der Evolution, besonders im Frauen-MMA, jetzt wohl doch überholt worden. Ne? Aber heute hat man ja gesehen, kann trotzdem immer noch mithalten mit den Besten. Ne? Und Claudia Gadelha ist ja nun unbestritten eine der Besten. Ja. Also ich war ein bisschen überrascht von Esparza, muss ich zugeben.
Dachte ich auch. Ich dachte, Carla Esparza hat, was Boxen angeht, wohl keine Erfolgschancen mehr. Gerade weil ja auch, das war umgekehrt. Aber Gadela hat sich ja auch nicht schlecht angestellt gegen Joanna, zumindest im Vergleich mit Esparza nicht. Auch im Striking. Aber das war jetzt eher andersrum, fand ich. Die Jury wohl sah das wohl ein bisschen anders. Und das hat man dann auch an den Boos und sowas gehört. Also die Fans und Co. waren alle, glaube ich, nicht zufrieden mit der Entscheidung. Ja, gut. Aber ja, gut,
es war halt knapp. Eine Split-Decision mit jeweils einer Runde, ne?
Es war ein knapper Kampf, das auf jeden Fall. Und das ist ja dann immer die, was man sagt, ne? Lass das nicht die Jury entscheiden, weil die einem unter Umständen den Sieg nimmt. Den verdienten Sieg.
Ja, aber Fehlentscheidung würde ich jetzt trotzdem nicht sagen. Also,
ja, ich müsste mir den Kampf nochmal angucken, aber ich weiß nicht. Also nach der dritten Runde hatte ich doch ein relativ klares Bild und war dann etwas überrascht. Aber da müsste ich mir den Kampf nochmal angucken. Also
schon. Auf den nächsten Kampf hatte ich mich ja dann besonders gefreut. Curtis Blades gegen Alistair Overeem.
Jetzt fängt im Prinzip die Main Card an, ne?
Ja, das war für mich, gehörte das eigentlich schon mit zur Main Card, genau, Curtis Blades. Also, ich hatte ja auch auf einen Sieg getippt von Blades, glaube ich. Also wirklich ein richtig talentierter Typ, jung noch, der ist echt im Kommen. Und es hat sich am Ende bewahrheitet, hat Overeem besiegt, sogar vorzeitig letztendlich noch. Und hat sich damit natürlich jetzt, hat da seine Siegesserie fortgesetzt und hat sich jetzt weiter empfohlen für höhere Aufgaben. Und Overeem, das ist jetzt schon eine gute Hausnummer in seinem Rekord, ne, muss man sagen. Und ja, also im Prinzip lief es eigentlich schon auch so, wie ich es mir in etwa gedacht habe, der Kampf. Also, ja. Also Curtis Blades war einfach der Bessere, muss man irgendwie ganz deutlich sagen. Overeem zwar natürlich immer gefährlich, zu jedem Zeitpunkt, ist halt einfach ein gefährlicher Striker, ne? Da musst du halt echt immer aufpassen, aber Curtis Blades hat das hervorragend gelöst. Und dann die Elbows am Ende. Ja,
die waren schon mies dann mit dem Schnitt, der sich geöffnet hat.
Ja, das sah echt übel aus, ne?
Ja. Also Pre-Usada Overeem hätte Curtis Blades besiegt.
Möglich.
Wie bitte?
Pre-Usada Overeem hätte ihn besiegt, meinte Carsten. Naja. Also da gab es aber auch keine große Überraschung, ne? Curtis Blades hat sein Wrestling benutzt und
wie gegen Mark Hunt auch.
Eben.
Also ich fand auch, Carsten, ich muss gleich mal dazu sagen, ich habe gesehen, auf deiner Facebook-Seite hatte da irgendjemand kommentiert, er wäre enttäuscht gewesen von Overeem. Fand ich eigentlich nicht. Ich fand, Overeem hat eigentlich gekämpft wie immer. Nur, dass Blades eben einfach besser war. Also ich fand jetzt Overeem nicht schlechter als sonst.
Ja, aber deswegen, wenn Overeem schlechter war als sein Gegner, dann kann man schon mal enttäuscht sein.
Ja, aber enttäuscht kann man ja nur sein, wenn man was anderes erwartet hat.
Ich denke, jeder entscheidet für sich, wann er enttäuscht ist und wann nicht.
Ja, also aber enttäuschende Leistung von Overeem.
Naja, ich sag mal so, Bayern hat gegen Real Madrid verloren.
Jetzt kommt wieder die Fußball.
Oh Gott.
Obwohl Bayern gut gespielt hat, war ich ja auch enttäuscht, dass sie nicht weitergekommen sind.
Naja, aber das war ja nicht der Wortlaut. Der Wortlaut war ja nicht, er ist enttäuscht, dass Overeem verloren hat, sondern Overeems Leistung war enttäuschend. Aber das fand
ich nicht. Ich frage ihn mal kurz, ob er eine Erörterung schreiben kann.
Weil er...
Das wäre doch gut.
Was ich damit sagen will, ist eigentlich nur, dass Blades nicht gewonnen hat, weil Overeem schlechter war als sonst, sondern weil er eben einfach besser ist. Overeem war genauso gut wie sonst auch. Aber Blades war eben einfach besser. Und der stylistisch liegt er eben auch. Insofern.
Ja, ich denke, es liegt einfach am Stil auch von Curtis Blades, ne?
Genau.
Ja.
Kommen wir zum Maincard?
Gut,
ja. Jetzt kommen wir eigentlich zu einem Kampf, der noch nicht mal in die Prelims gehört hätte.
Ah, Mensch, jetzt kann ich auch endlich etwas dazu sagen. Wir kommen eigentlich zum meist erwartetsten Kampf, zum besten Kampf des Abends, zum, ja, der einzige Kampf, der eigentlich Pay-Per-Views überhaupt verkauft hat, und zwar CM Punk gegen Mike Jackson. An alle, bevor jetzt wieder irgendjemand kommentiert, der keinen Spaß versteht. Es war ein Witz. Ja, CM Punk.
Aber man muss, Moment, bevor du auf den Kampf eingehst, muss man natürlich erstmal auf die beeindruckende Renommee von beiden eingehen. Also beide sind mit einem imposanten 0-1 in den Kampf gegangen. Kurioserweise auch noch gegen denselben Gegner, gegen Mickey
Gall. Ja, es war eigentlich also, so ein, der Verlierer.
Und Mickey Gall hat auch noch den Falschen ausgewählt als Sieger, ne?
Das ist eigentlich so, der Verlierer verlässt die UFC, so ein Kampf war das, und also CM Punk, ich, ganz ehrlich, ja, der Typ hat Kohle ohne Ende, ja, er könnte sich die besten Trainer holen, das beste Trainingscamp absolvieren, aber was er da gezeigt hat, war einfach blöd. Gut, er ist sehr alt, 39 ist er, glaube ich. Er hatte zuletzt auch Probleme, er hatte ein Gerichtsverfahren gegen die WWE, aber was er gezeigt hat, ich meine, Mike Johnson ist ja jetzt nicht wirklich hier jemand Besonderes. Ich kannte den da vorher nicht mal. Und gegen, jetzt mal ehrlich, sagen Mike wir, Jackson, okay. Mike
Jackson meinst du?
Ja, Mike Jackson.
Ich habe Michael Jones verstanden. Ja, aber
ich bin übermüdet, tut mir leid.
Jackson ist hat aber Kampferfahrung.
Ja,
er ist Boxer,
ja,
und
ja, 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 so. Aber jetzt mal ehrlich, CM Punk steht 0-2. Gegen wen soll er noch kämpfen, ja? Er kann vielleicht bei der nächsten Staffel von TUF mitmachen. Ja, kann meinetwegen zu Ultimate Fighter und kann dort ein bisschen was lernen, aber gegen wen?
Ihr wisst ja, die aktuelle Staffel ist undefeated. Dann machst du nächste Mal defeated.
Ja.
Als Motto.
UFC, MMA-Kämpfer mit einer Losing Streak.
Ja.
Nee, aber mal ehrlich. Es war eine so schlechte Leistung. Erste Runde hatte vielleicht noch ein bisschen was Gutes gezeigt, aber dann war seine Puste komplett weg. Also Mike.
Ich bin gespannt.
Mike Jackson hat ihn in der zweiten und dritten Runde gedemütigt. Und gegen wen soll man CM Punk jetzt noch antreten lassen? Es ist niemand mehr. Vielleicht jemand aus dem Amateurbereich. Aber
will
dann
er denn noch weitermachen?
Bitte nicht mehr in der Main Card. Weil ganz ehrlich, ja. Er hat gut, er verkauft Tickets, ist ja schön und gut. Aber wer 0-2 steht und beide Kämpfe nichts gezeigt hat, der gehört nicht in die Main Card.
Ja, aber das Thema hatten wir ja schon x-mal.
Ja, aber ich sag mal so, jetzt aber erst recht.
Jetzt natürlich sowieso nicht mehr, auch vorher schon nicht, aber weil du sagst, die besten Trainer der Welt, ich meine, er arbeitet mit Duke Rufus, der ist echt ein Koryphäe, der hat ein Top-Trainer-Team, aber du kannst eben auch mit den besten Trainern der Welt nicht in 2 Jahren das aufholen, wofür andere 20 Jahre gearbeitet haben, die in dem Sport sind. Das geht eben einfach nicht, auch nicht mit den besten Trainern der Welt. Und jetzt hat er natürlich schon. Gut, bei Mickey Gall konnte man sagen, Mickey Gall war einfach eine nicht seine Kragenweite, der war einfach eine Nummer zu groß, viel erfahrener und so weiter. Jetzt hat er ja aber jemanden bekommen, der ebenfalls 0-1 ist. Und trotzdem war er im Grunde völlig chancenlos. Mike Jackson, also ich hatte immer den Eindruck, Mike Jackson hätte ihn zu jeder Zeit finishen können, wenn er es darauf angelegt hätte.
Ja.
Also, da war von vorne bis hinten war nichts zu sehen, am Boden war total hilflos, CM Punk, also Jackson konnte im Grunde mit ihm machen, was er wollte, mehr oder weniger. Ich war eher erstaunt, dass er nicht gefinisht hat. Ich verstehe gar nicht, warum nicht. Also,
ich denke, er wollte ihn, ja, demütigen, denke ich. Also, er wollte Heat abbekommen, weißt?
Ja, hat er auch geschafft. Also, das war ja wirklich eine Demontage wieder mal.
Ja. Also,
Dana White war auf der Post-Fight Press Conference, war ja echt sauer auf Mike Jackson. Weil der eben CM Punk nicht gefinisht hat. Und Dana war so sauer, dass er gesagt hat, Mike Jackson würde er noch nicht mal mehr in der Contender Series kämpfen lassen. so enttäuscht war er und so sauer war er, dass Jackson CM Punk nicht gefinisht
hat. Naja, die Sache ist einfach die, Mike Jackson hat CM Punk zur Schau gestellt und das wird Dana White stören. Ganz ehrlich, genau das, diese Demütigung, das wird ihn stören. Dass er ihn leiden lassen hat. Verstehst du?
Also das einzige Positive, was man in dem Kampf CM Punk attestieren kann, finde ich, ist, dass er echt Herz und Courage bewiesen hat.
Ja, er braucht dieses Geld ja gar nicht. Er macht es nicht fürs Geld, sondern um auch nicht um anderen was zu beweisen, sondern um sich selber etwas zu beweisen. Aber mal ehrlich, er geht jetzt in den dritten Kampf. Man kann aus CM Punks beiden Kämpfen keinen Trailer machen, weil er
ja, das ist das mieseste Highlight-Reel.
Mal ehrlich, ja. Sollte er einen dritten Kampf haben, die ganze... Alexa, stopp. Warum ist das Ding jetzt angegangen?
Ach, ja, so ein Ding läuft's. Hast du?
Ja.
Da ist aber jemand zuversichtlich.
Die Sache ist die, wenn er einen dritten Kampf hat, ja, wie macht man Promo? Man zeigt ihn wieder beim Training, weil man keine Kämpfe zeigen kann. Es ist also einfach
Ich denke auch nicht, dass jetzt noch zu einem dritten Kampf kommen wird. Ich hoffe zumindest, dass CM Punk auch in seinem eigenen Interesse jetzt die richtigen Schlüsse zieht. Ich meine, jetzt hat er es zweimal probiert. Das erste Mal konnte man noch sagen, okay, der Gegner war einfach viel zu erfahren, das war nichts. Aber jetzt hat man einfach keine Ausrede mehr. Man muss einfach einsehen, das bringt nichts. Und das wird auch nichts mehr. Ich meine, der ist 39
Jahre alt. Ja, er ist zu alt. Ja, der Zug ist abgefahren.
Was hat er denn im Interview gesagt nachher?
War er nicht. Der ist im Octagon, ist halt gleich rausgegangen, hat sich gar nicht erst Joe Rogan gestellt. Und in der Post-Fight-Press-Konferenz war er, glaube ich, auch nicht, weil er im Krankenhaus war.
Mike Jackson hat gesagt, er guckt, ob er noch einen Kampf im Octagon veranstaltet oder doch im Profiboxen. Er hat ja einen Rekord von 4-0 im Boxen. Aber gut, so viel zu dem Thema. Sollen wir weiter zum Pitbull gegen Taito Iwasa?
Und zu Bam Bam Taito Iwasa, darauf hat mich auch
mal ganz ehrlich, gefallen. Ja, ich will nicht sagen Robbery oder so, ja, ich sag, okay, man kann den Kampf schon theoretisch für Taito Iwasa stimmen, aber ich persönlich habe Andrei Arlovski vorne gesehen und muss zugeben, dieser Andrei Arlovski in diesem Kampf hat mir wirklich sehr gut gefallen. Gut, hat er Sterne gesehen, aber Taito Iwasa musste auch so viel einstecken. Ihr wisst ja, ich habe in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, wie viel kann der Mann schlucken? Er musste so viel von Arlovski einstecken. Ach so,
ich dachte, du hast gerade einen Erwachsenenfilm geguckt.
Okay. Und, wow. Und, unfassbar guter Kampf, also wirklich über 3 Runden. Ich hätte nicht gedacht, dass der Kampf über 3 Runden geht. Ich dachte, mindestens einer geht K.O. Taito Iwasa hatte 7 Kämpfe, 7 Siege und alle 7 in der ersten Runde via Knockout gewonnen. Und dass Andrei Arlovski 3 Runden überlebt, mit einer guten Performance überlebt, ist schon was Besonderes. Schade, dass er verloren hat. In meinen Augen hat er diesen Kampf gewonnen. Aber muss ich auch nochmal sagen, Taito Iwasa, ein mega cooler Typ, kommt erstens mit dieser Titanic-Musik rein und von Celine Dion.
Ja, das war... Oh Gott, ja.
Und zweitens, diese Aktion mit dem Schuh und dem Bier war auch echt witzig.
Ja, also ich hatte mich ja besonders auf den Kampf speziell gefreut, weil ich ja so ein bisschen auf den, sagen wir mal, den Taito Iwasa Hype Train aufgesprungen bin, weil ich den Typen einfach total cool finde und weil der eben auch echt ein super guter Kämpfer ist. Und deswegen war es für mich natürlich im Vorfeld schon interessant zu sehen, wie er sich geschlagen wird gegen jemanden wie Arlovski, mit so einer Erfahrung wie Arlovski. Und im Grunde war der Kampf eigentlich, ist ja genauso gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Also man kann schon sagen, ein echtes Feuerwerk auf den Füßen. Ne?
Ja.
Also nahezu reiner Stand-Up-Kampf, kann man sagen. Beide hatten ihre Momente. Im Grunde ähnlich, wie gesagt, wie ich mir eigentlich gedacht hatte, dass er laufen wird. Ich hatte natürlich gehofft, dass Tuivasa gewinnt und ich hatte auch getippt, dass Tuivasa gewinnt. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich ein bisschen gewundert über die Entscheidung am Ende. Also ich hätte auch eher zu Arlovski tendiert dann nach dem Kampf. Als ich den Kampf gesehen habe, kam es mir insgesamt doch so vor, als hätte Arlovski die etwas besseren Szenen gehabt insgesamt.
Vor allem, Arlovski kommt noch aus Chicago, also eigentlich kennt man es ja so, dass der aus dieser Stadt kommt oder aus dem Staat. Staat reicht schon, aber sogar dieselbe Stadt, dass der so einen Heimvorteil hat, aber er hat leider keinen Heimvorteil gehabt.
Ja, also wie gesagt, ich freue mich für Tybasa, dass er gewonnen hat. Ich hatte getippt, dass er gewinnt, aber trotzdem muss ich jetzt, wenn man den Kampf sich anschaut, muss man zugeben, dass eigentlich diese knappe Entscheidung normalerweise eher Richtung Arlovski hätte tendieren sollen. Aber gut, sei es drum.
Was denkst du, was steht als nächstes für Arlovski an?
Arlovski? Ja, Retirement. Nein, ernsthaft.
Echt?
Weiß nicht, nein, das war Spaß.
Also, gut, ich dachte schon.
Obwohl es so weit hergeholt auch nicht ist.
Ja, aber fast 40 oder so. Er sah aber echt gut aus, also.
Ja, sah ganz gut aus. Also, warum nicht gegen Overeem jetzt nochmal? Ich meine, Overeem hat auch verloren.
Ja.
Warum jetzt nicht nochmal gegen Overeem? Ich glaube, die haben ja schon gegeneinander gekämpft.
Ja.
Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich glaube schon, ne?
Ja.
Aber ist schon eine Weile her. Also warum jetzt nicht nochmal gegen Overeem? Beide haben jetzt was gut zu machen quasi, nach einer Niederlage. Also das könnte ich mir jetzt gut vorstellen als nächsten Kampf.
Tai Tuivasa erinnert mich echt an Mark Hunt. Also sehr stabiles Kinn, starke Punches, ist schon so ein kleiner Mark Hunt.
Ja, kommt ja auch aus demselben, sagen wir mal, Gebiet.
Ja, Neuseeland.
Ja, genau, kommt auch dort aus der Ecke, in Neuseeland, Samoa.
So, ja, genau. Oder?
Tai Tuivasa, ich dachte, er kommt aus Australien.
Nee, Robert Whittaker kommt aus Australien.
Nee, Robert Whittaker kommt aus Neuseeland und wohnt in Australien.
Echt? Nee, Tai Tuivasa auf jeden Fall Australien. Nee, boah, Neuseeland. Der hat ja auch so samoanische Tattoos.
Ja, genau, diese typischen.
Ja, gut, die haben sie alle, ne? Da unten.
Tattoos.
Ja. Aber der Name ist...
Also jedenfalls
schon so.
Ich fand beide gut. Für mich war es ja auch interessant zu sehen, wie sich Tuivasa schlagen wird, wenn es mal weitergeht. Wenn es mal weitergeht als eine Runde.
Ja.
Ja.
Ja gut, aber auch die Australier, haben ja viele, stammen ja aus dieser samoanischen Ecke ab.
Ja, klar, absolut. Overeem hat Arlovski ausgenockt in der zweiten Runde.
Ja gut, aber ist schon eine Weile her, ne?
Ja. Das ist 2016. Mai.
Ja, gut. Hatten die nicht vorher auch schon mal gegeneinander gekämpft?
Tuivasas Vater ist Samoaner. Ich glaube, wir hatten es sogar mal in einer Episode darüber, warum man nach Arlovskis Sieg gegen Struve, als Overeem gegen Ngannou verloren hatte, das war ja ungefähr zur selben Zeit. Da hatten wir es, glaube ich, schon mal. Wieso sollte Arlovski jetzt noch ein drittes Mal? Aber jetzt wird Sinn machen. Beide gehen mit zwei Niederlagen. Beide gehen mit einer Niederlage. Overeem schon seine zweite. Und übrigens, Tai Tuivasa, sein Vater ist Samoaner.
Ja, gut, klar.
Die haben nur einmal gekämpft bisher.
Einmal 2016. Naja, also wie gesagt, das würde jetzt Sinn machen für mich. Mit Arlovski und Overeem. Dann nochmal zwei Veteranen.
Guter Kampf für die Prelims.
Antreten zu lassen. Und für Tuivasa kann es ja nur weiter nach oben gehen jetzt. Also wie gesagt, für mich war es ja interessant zu sehen, wie er konditionell zurechtkommt, wenn es mal über eine Runde hinausgeht. Aber auch da muss man sagen, hat er sich eigentlich keine Blöße gegeben.
Ich würde wirklich gerne Dings sehen. Curtis Blaydes gegen Werdum.
Ja, oder gegen Tuivasa.
Tuivasa, ich weiß nicht, wo war er gerankt?
Tuivasa?
Ja.
Ich glaube noch nicht ganz Top 10, oder?
Ich glaube 13 oder 11.
Könnte sein.
Also noch nicht ganz Top 10. War der überhaupt schon drin?
Ja, doch, ich denke schon.
Weil sein letzter Sieg war ja Rashad Coulter, der verloren hat.
Er bekommt doch nicht über Platz 15 einen Kampf gegen Platz 2 im Heavyweight.
12. Auf 12 war er gerankt.
Oh. War Arlovski denn die Nummer
2? Arlovski war 9. 2?
9. Ja, eben, die Nummer 9.
Moment, ich habe ihn gerade mit Curtis Blaydes verwechselt, tut mir leid.
Ja, also mit Overeem dann die Nummer 2.
Ja.
Ja.
Denke nicht, Tuivasa, Blaydes ist zu gut noch für Tuivasa. Ja,
denke ich auch.
Blaydes versus Werdum war schon interessant. Markant geht ja auch mit einer Niederlage in den Kampf. Wie wäre denn Markant gegen Tai Tuivasa?
Das wäre doch geil, oder?
Das wäre
ein absolutes Feuerwerk.
Ja.
alle beide haben kein Interesse, das Ding auf den Boden zu kriegen.
Ja, eben. Und beide. Und
alle beide können gut einstecken, alle beide können gut austeilen.
Aber das wäre schon ein Fest.
Muss man meinen,
die so, haben da Interesse. Das wäre so ein typischer, schon im Vorfeld, so ein heißer Kandidat für Fight of the Night, so ganz verdächtig. Ja,
oder Knockout of the Night.
Ja, weiß nicht, also die können ja beide auch.
Ja, so ein Main-Event von der Fight Night geht 5 Runden. Also ich denke jetzt nicht, dass es Main Event wird von der UFC 2, so von Zahlen-Event, aber so von der Fight Night oder halt auf einer Main Card. Aber gut.
Das könnte man auch vermarkten, so ein bisschen als Generationenwechsel, als Wachablösung.
Ah, gell, ja, genau, genau.
Jung gegen alt. Im Schwergewicht aus dieser Australien, Neuseeland, Samoa.
Und dann also könnte markant auch.
Ist Tai Tuivasa der neue Markant?
Weißt du, das könnte man schon. Ich rufe Dana White an, ich sag, er soll uns einen Job geben in der PR. Und nee, aber es wäre echt ein guter Kampf. Ich meine, Markant hatte ja zuletzt eine Niederlage gegen Curtis Blades. Ist aber immer noch weiter oben gerankt. Tai Tuivasa, ja, es wäre ein gutes Matchup. Also wirklich. Weil Nugano und Derrick Lewis sind jetzt schon raus. Die kämpfen gegeneinander. Ja, Markant gegen Verdum oder Volkov würde ich jetzt nicht unbedingt sehen wollen. Und ja, es wäre eine gute Möglichkeit für Tai Tuivasa gegen jemand von der Top 5 oder
als Top 6. Als Main Event auf einer der zukünftigen Australien-Cards.
Ja, das wäre was. Die würden die Halle rappelvoll machen.
Ja, logisch. Ja.
Zwei Australier aus dieser, wie soll ich sagen, Stamm, von so Stämmen. Oder wie ich sagen soll, das wäre ein Kracher. Aber Jungs. Ein
Kracher, also jetzt wird wahrscheinlich, ich meine, Tuivasa war auf 12, ich vermute, der wird jetzt natürlich die Top 10 geknackt haben, vielleicht die Plätze getauscht mit Arlovski. Ich würde auch, was ich auch gerne zum Beispiel sehen würde, wäre Tuivasa gegen Derrick Lewis, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber Derrick Lewis ist ja jetzt erstmal
der ist beschäftigt.
Ja.
Aber das wäre auch mal geil, das ist ein cooles Matchup, also würde mich auch interessieren.
Meint ihr denn, dass Markant und Tuivasa überhaupt Interesse daran haben, sich gegenseitig
wieso nicht?
Zu prügeln? Keine Ahnung, weil sie da aus derselben Ecke kommen oder so.
Ist ja egal, ist doch ihr Job. Ist jetzt so, als ob ich sage, will Tyron Woodley nicht gegen Stephen Thompson kämpfen oder Covington, weil es beide Amerikaner sind? Ich meine...
Ja, okay, aber das ist ja nochmal was anderes dann da unten.
Nö, ist
das
doch
wird ja nochmal anders.
Ich weiß.
Also,
nicht,
ich denke, wenn sich so eine Gelegenheit anbieten würde, als Main Event auf einer Karte in Australien, das würden die sich beide nicht entgehen.
Eben. Die würden so viele Fans damit glücklich machen und so weiter. Und, ist wie
und
bei Cowboy.
Und ganz nebenbei auch noch ein paar Mark verdienen.
Ja, eben. Und man kann es ja auch gut meinen, ne? Man muss jetzt nicht der größte Trash-Talker werden bei sowas. Man kann seriös und freundlich in diesen Kampf reingehen. Dann liefert man eine Show ab und dann geht man fröhlich wieder nach Hause. Man muss jetzt nicht gleich Colby Covington-Level sein. Aber gut, sollen wir weitermachen mit Holly Holm?
Ja.
Können wir machen.
Ich muss sagen, ich hab mich wirklich gefreut für Holm, dass sie sich diesen Sieg eingefahren hat. Sie hat gezeigt, dass sie im Featherweight die Nummer 2, nee, die Nummer 1 im Endeffekt nach dem Champion, die Nummer 1 ist.
Ich war ein bisschen überrascht, ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass Megan Anderson so groß ist, das gibt's ja gar nicht.
Ja.
Dieser 6 Fuß, was sind das? Was ist 6 Fuß, 1,80?
6 Füße.
Nö, ist ein bisschen größer noch, oder? Als 1,80?
Noch größer?
Ja. 1,80 ist, glaube ich, 5'11".
1,82.
Boah, ja. Hammer, oder? Das ist ja ganz schön groß für eine Frau, sagen wir mal.
Ja.
1,82, das hat man auch gemerkt, ne? Also die war körperlich. Hat Holly Holm schon zu tun gehabt, ne, die in Schach zu halten.
Aber die hat doch, wenn ich jetzt mir hier die Scorecards angucke, hat sie ja relativ klar gewonnen.
Also, ja, aber die 30,
mir
die
da
6,
so ein bisschen helfen,
aber,
ich habe den Kampf
aber,
nicht
aber,
gesehen.
Also Holly Holm hat schon, finde ich, eine Unanimous Decision auf jeden Fall verdient gehabt, klar. Obwohl das 30-26 finde ich jetzt ein bisschen. Also,
Oh, okay. Ja,
sie war schon die klar bessere, okay, alle drei Runden gewonnen, mit jeweils einem Punkt, kann man so vertreten, aber 30 zu 26, wie gesagt, finde ich ein bisschen fett. Also wenn ich mich recht entsinne, gab es da auch keinen Knockdown.
Bei Mike Jackson war das okay?
Die Sache,
bitte?
Ja.
Bei Mike Jackson CM Punk war das okay, ja. 30 zu 26?
Ja, ja, das war absolute Domination.
Okay. Du musst den Kampf, das war kein Kampf, es war ein einseitiges Ding. Also,
ja, ich schaue mir das noch an auf den
Zwar.
Und ich glaube, da gab es ja auch einen Knockdown, ne? In der ersten gleich, oder?
Oh, jetzt. Ich weiß nicht. CM Punk, ich weiß. CM Punk lag ab der zweiten Runde am Boden und hat nichts gemacht. Ja. Er hatte oft die Chance auf einen Sweep, das hat Anik, glaube ich, auch gesagt. Oft die Chance gehabt, auf einen Sweep aus dieser Position rauszukommen, aber er hat nichts gemacht. Und er war komplett.
Da ist er eben auch einfach für solche Aktionen nicht versiert genug. Da fehlt
die Erfahrung. Ja, eben, ihm fehlt die Erfahrung zu wissen, okay, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt muss ich mich so bewegen. Aber gut. Aber wisst ihr, was ich mich frage? Egal, ja.
Aber Holly Holm auf jeden Fall zu Recht deutlich gewonnen. Muss man mal so sagen. Und ich habe mich auch super gefreut für sie, weil sie einfach total sympathisch ist. Und auch ein bisschen Pech gehabt hat jetzt bei ihren letzten Niederlagen teilweise gegen Jermaine Randomy und so, war ja ein bisschen Pech dabei auch. Und
gegen Cyborg.
Gegen Cyborg, ja gut, war ja kein Pech, da war sie halt wirklich schlechter, aber insgesamt. Aber die hat halt echt auch wirklich Top-Leute gekämpft in letzter Zeit und da kannst du eben auch mal verlieren. Und wenn dann noch ein bisschen Pech dazu kommt, wie gegen The Randomy, kommt eben auch mal so eine Bilanz zustande aus den letzten 5 Kämpfen, die ja auf dem Papier relativ schlecht aussieht. Aber jetzt hat sie wieder gewonnen und ich habe mich gefreut und für mich war es auch mal interessant, Megan Anderson zu sehen. Von der hatte ich bislang noch nicht so viel gesehen. Zumal die ja im Gespräch war als Gegnerin für Cyborg schon vor einer Weile.
Ja.
Und ist dann nur wegen Verletzung oder so, hat sie ja abgesagt. Deswegen war das ganz interessant mal zu sehen. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich Megan Anderson so unfassbar schlecht fand. Das kann man eigentlich auch nicht sagen. Also, die hat schon auch ihre Daseinsberechtigung, auch in der UFC, denke ich. Zumal das Federgewichtsroster ist ja ziemlich, sagen wir mal, überschaubar im Damen.
Ja, ja.
Und da passt eine Megan Anderson schon
rein. Holly Holm ist ja sozusagen nur notgedrungen eingesprungen, weil es sonst niemanden gab. Aber weißt du, wie der Plan aktuell lautet? Amanda Nunes versus Holly Holm, Siegerin versus Chris Cyborg, Superfight.
Schon wieder gegen Cyborg, Holly Holm?
Na, nur die Siegerin zwischen Holly Holm versus Nunes.
Ja, aber du musst erstmal an Nunes vorbeikommen, ne?
Ja, eben.
Naja. Also,
die haben noch nicht gekämpft?
Die Sache ist die, wenn sie an Nunes vorbeikommt, dann hat sie sich diesen Kampf ja auch verdient gegen Chris Cyborg.
Das ist auch ein Argument, also ja.
Ich sag mal so, um jetzt den Kampf zu sehen, so ein Superfight zwischen Amanda Nunes und Cyborg, brauche ich kein Setup-Fight Holly Holm gegen Amanda Nunes. Also ich hätte auch überhaupt kein Problem damit, wenn Nunes sofort gegen Cyborg kämpfen würde.
Ist bei der nächsten Gelegenheit. Das ist auch wahr.
Ich brauche doch keinen Setup-Kampf dafür irgendwie. Also,
ist auch wahr, aber scheinbar haben die da beide Lust drauf, weil das von Nunes Twitter auch kommt, dass sie gegen Holly Holm kämpfen möchte.
Also Nunes hat gesagt, hat auf Twitter irgend so einen Tweet gepostet, genau in diese Richtung.
Ja.
Es ist jetzt nicht so, als ob das keine von beiden möchte. Und zwar, Moment, Amanda Nunes. Und zwar hat sie geschrieben, let's do it at Holly Holm.
Und es gäbe Nunes natürlich auch ein ziemliches Polster, wenn sie denn dann gegen Cyborg verlieren sollte. Dann ist es keine Schande, wenn du vorher noch Holly Holm besiegt hast. Also.
Ja, das ist halt ein gefährliches Matchup für Holly Holm. Ne? Wenn sie jetzt wieder verliert gegen Nunes, da wird die Luft dann langsam dünn, muss man sagen. Und die Chance ist natürlich da, gegen Nunes zu verlieren. Ne? Also auch
klar, aber andererseits willst du ja die Besten der Besten. Ich meine, Nunes hat den Gürtel, ne?
Sicher, ja.
Also wenn Holly Holm jetzt nicht die gefährlichen Matchups wählt, dann muss sie...
Und es ist halt auch keiner da.
Dann es ist halt schaut keiner zu.
Ja, es ist ja für Amanda Nunes auch niemand da. Ich meine, jetzt hat sie Raquel Pennington demoliert, ganz übel. Und wer soll denn jetzt nächster Contender sein für Amanda Nunes?
Ja,
da bleibt eben fast nur Holly Holm.
Bei den Frauen hast du oft nicht wirklich eine Wahl. Du musst volles Risiko gehen, auch wenn das Matchup nicht stimmt, weil die anderen Kämpfe interessiert halt einfach niemanden. Ja. Und dann musst du gucken, so. Also, wenn die keiner sehen will, dann lohnt sich das auch nicht wirklich. Und dann hast du eben nur eine gewisse begrenzte Zahl an talentierten Frauen, die auch, wo auch die Leute zuschauen. Und da, ja, da hast du dann oft eben nicht die freie Wahl. Cyborg will ja auch eigentlich niemand bekämpfen, aber da kriegt man wenigstens ein bisschen Aufmerksamkeit für.
Ja. Ja, Cyborg ist ganz klar die Nummer 1. Also nicht nur im Featherweight, sondern im kompletten Frauenroster.
Cyborg ist Cyborg. Cyborg ist eine Liga für sich. Ja. Ist wie in der Bundesliga mit FC Bayern. Ist einfach so. Wenn die Bundesliga Frauen-MMA ist, dann ist Chris Cyborg der FC Bayern.
Trotz Joanna und trotz Rose Namajunas und trotz Amanda Nunes, aber wer von Frauen-MMA spricht, dem fällt als erstes Chris Cyborg ein. Das ist so.
Ja. Naja, Ronda Rousey, ne, noch, aber.
Übrigens, hat jetzt nichts, null Zusammenhang, aber wer denn CM Punk gegen Artem Lobov?
Wie wär's mit Artem Lobov gegen Chris Cyborg?
Ganz ehrlich, ich glaube wirklich, Cyborg würde gewinnen. Aber gut, kommen wir zu RDA versus Colby Covington. Und kleiner Funfact, wusstet ihr, dass RDA eigentlich gegen Conor McGregor kämpfen sollte? Die haben ja noch einen offenen Kampf, sage ich mal. Aber wegen der Busattacke wurde der Kampf abgesagt.
Ja, irgendwie sowas habe ich gehört.
Und übrigens an alle Zuhörer, Dana White hat auf der Pressekonferenz danach gesagt, Conor McGregor kämpft als nächstes gegen Khabib. Wollte ich auch
nur umschließen. Hat er gesagt, wo und wann?
Oh, nö, er hat nur gesagt, als nächstes steht dieser Kampf an. Ich denke.
Dana White hat leider sehr viele Dinge gesagt.
Ich denke, Vegas. Ja, aber jetzt mal ehrlich, es ist realistisch. Das ist der Super Money, Super, Super, Super Money Fight. Darauf warten alle Leute. Der wird sich verkaufen wie warme Brötchen an einem Sonntagmorgen beim Bäcker. Der die Post übrigens bearbeitet. Und ja.
Ja, gut, ist ja eigentlich jetzt folgerichtig. Wir hatten das ja letztes Mal schon durchgekaut, die ganzen möglichen Szenarien für Khabib jetzt demnächst.
Ja.
Und eine der wahrscheinlichsten Theorien davon war ja eben genau das, dass jetzt McGregor kommt.
Ja. Also, ja. Wir haben einen neuen Champion, Interims-Champion im Welterweight.
Ja,
und Covington hat mich etwas überrascht. Also, er war doch mehr im Stand.
War das ein 5 Runde?
Ja,
ja, ja. Decision. Ja, ja.
Ah, okay.
Er hat doch mehr im Stand gekämpft, als ich gedacht habe. Als ich erwartet habe. Ehrlich gesagt.
Wie hat er sich denn angestellt? Das ist ein Kampf, der interessiert mich brennend.
Gut.
Also, ja, er hat halt im Endeffekt alles richtig gemacht. Ja. Er hat das gemacht, was er machen musste, um zu gewinnen. Besonders ansehnlich war es nicht. Er hat halt.
Aber ja, das wäre ja Wrestling gewesen.
Er hat halt, ja, ist es ja auch gewesen, aber eben auf dem Stand, nicht auf dem Boden. Es war halt sehr, sehr viel Geklinche am Zaun.
Ja. Da musste ich an unsere Diskussion denken.
Ja, daran musste ich komischerweise auch denken, weil das eine Situation war, die sogar mir auf den Keks ging, ehrlich gesagt.
War das also langweilig?
Ja, teilweise schon.
Es hat sich halt ein bisschen gezogen.
Im Grunde war es 5 Runden lang Geklammer und Geklinche am Zaun. Aber letztendlich hat Colby Covington genau das gemacht, was er machen musste. Er hat halt RDA gar nicht erst seinen Rhythmus finden lassen, hat ihn immer permanent unter Druck gesetzt, von Anfang an, vom ersten Gong an, war RDA nur im Rückwärtsgang, war nur am Verteidigen, am Zaun, Takedowns verteidigen und so weiter und so fort. Also er kam überhaupt nicht dazu, sein eigenes Ding durchzuziehen. Und genau das war natürlich der Plan von Covington. Und der ist aufgegangen. Insofern hat er gemacht, was er machen musste, auch wenn es nicht besonders schön anzuschauen war. Ich war ein bisschen überrascht, auch muss ich sagen, von Covington, dass er das konditionell durchgehalten hat. Denn die Pace, die er da vorgelegt hat in der ersten Runde, RDA die ganze Zeit permanent zu attackieren. Also immer im Vorwärtsgang, immer geklinische Takedown-Versuche und. RDA immer beschäftigt, die ganze Zeit. Das war schon ein ganz schönes Tempo und dachte schon, ob er das 5 Runden lang durchhalten kann. Aber Konter, muss man nur sagen.
Ja, Wahnsinn, das ist ein riesiger Sieg.
Mhm. Ja, ja, im Endeffekt,
also,
völlig zu Recht gewonnen. Wenn man sich den Kampfverlauf anschaut, war das ein deutlicher Punktsieg. Das ist so, das kann man gar nicht
also, sagen. Die Sache ist aber die, bevor Colby Covington Tyron Woodley im Octagon einen Besuch abstattet, musste noch jemand anders einen Besuch abstatten. Und zwar Mr. President.
Stimmt.
Er hat gesagt, er hat auch im Octagon-Interview gesagt, er wird diesen Gürtel auf Donald Trumps Schreibtisch legen und er wird diesen Gürtel in das Weiße Haus bringen. Und ja, ich bin gespannt. Also die Sache ist natürlich die, Covington absolut nervtötend, mega die Nervensäge, aber irgendwie bringt er Leistung. Ne? Ich meine, ja, man hasst ihn, aber man kann ihn nicht für seine Leistung hassen, weil die bringt er.
Das ist das. Du hast irgendwo letztens mal ganz treffend formuliert, dass Covington zwar auch ein Großmaul ist und Bisping das ja auch ist und war, aber trotzdem, dass man sich noch anders darstellt. Bisping ist halt, wie ich auch schon mal gesagt habe, so ein liebenswertes.
Genau, ich hab hier so ein, ja, so meine Prognose abgegeben, gestern im YouTube-Video.
Ja, genau.
Und da habe ich gesagt, genau, es ist nicht so eine Hassliebe wie bei Michael Bisping, sondern Covington
ist einfach nur nervend.
Ja, eben. So, ja.
Einfach nur nervend und aufdringlich und laut. Und, aber ja, gut. Ja. Letztendlich bringt er eben auch Leistung im Octagon. Ja. Das muss man anerkennen. Da kommt man nicht drum rum, das wirklich dann auch anzuerkennen. Ich meine, jetzt hat er Damien Maia besiegt, jetzt hat er RDA besiegt, ist jetzt Interims-Champion. Ja. Und jetzt wird es natürlich aber interessant, stylistisch zu sehen, wie er gegen Tyron Woodley zurechtkommt. Weil Tyron Woodley
tut er nicht, glaube ich.
Also mit Tyron Woodley kann er das, was er mit RDA gemacht hat, nicht machen.
Nein, auf keinen Fall. Tyron Woodley ist
im Gegenteil, Tyron Woodley macht das mit ihm.
Tyron also Woodley
ich
hab, ist
ich habe bei dem Matchup grundsätzlich schon gedacht, eigentlich ist egal, wer das gewinnt. Tyron Woodley würde ich sagen, schlägt doch beide. Also ob nun ADR oder
ADR
Covington.
Wer ist ADR?
Du meinst ARD.
Rafael Dos Anjos.
Rafael. Rafael Dos Anjos.
Aber ihr wisst doch, dass man RDA sagt. So.
Ja.
Ja, aber du hast ADR gesagt.
Ja, wegen den Amis, weil die immer RDA sagen und dann, ja. Ich habe auch keinen Kaffee, ich bin umgezogen, wir haben keine Kaffeemaschine. Das ist übel für mich, diese Zeit.
Ah. Ja, aber sehe ich eigentlich auch so. Also ich denke auch, dass Woodley noch auf einem anderen Level agiert als Covington oder RDA. Also.
Ja, Rogan hat es mal wirklich schön formuliert, finde ich. Wenn Tyron Woodley gewinnt, gehst du wahrscheinlich ins Krankenhaus. Danach.
Nein, Damien Maia, der Warum? Ging Kaffee trinken. Der ging nicht ins Krankenhaus.
Ja, gut, ne? Aber da gibt's dann auch eine Menge andere noch, ne? Die Robbie Lawler etc., die es dann nicht geschafft haben.
Tatsache.
Ja, der Damien Maia-Kampf ist natürlich jetzt so, der sitzt uns allen noch.
Der bereitet uns allen noch, der verfolgt mich noch in meinen Traum.
Ja, und dann die Wonderboy-Kämpfe. Aber man darf halt wirklich nicht vergessen, neben dem Damien Maia und dem Wonderboy-Kämpfen, wie tödlich Tyron Woodley ist.
Ja, er ist halt sehr effektiv, ne? Das muss man eben so sehen. Und auch wenn der Stil vielleicht nicht allen gefällt, dieses auf Sicherheit bedachte, besonders gegen Maia war das natürlich extrem zu erkennen. Aber was soll man sagen? Auch Woodley hat in dem Maia-Kampf das gemacht, was er machen musste, um den Titel zu verteidigen.
Hm.
Er hat eben versucht, Maias Stärken zu eliminieren, indem er die ganzen Takedown, indem er seine Takedown-Defense ausgefeilt hat und den Kampf im Stand gehalten hat. Das war, was er machen musste, um den Kampf zu gewinnen. Das hat er gemacht. Und das hat er gut gemacht, so gut wie kein anderer vorher bei Damien Maia.
Ja.
Ich glaube, Maia ist kein einziger Takedown gelungen, oder? Kann das sein?
Ja. Nee, ich glaube, 24 hat er versucht.
Ja. Ich meine, und da kann einer auch wie Dana White rumheulen, wie er will, und sagen, ja, das ist nicht ansehnlich und die Fans haben Tyron Woodley ausgebucht, weil es halt nicht spektakulär ist. Ja gut, aber nochmal, ne, sein Job ist es in erster Linie,
zu gewinnen,
seinen Titel zu verteidigen. Ja. So, und dafür muss er eben machen, was man eben machen muss. Und das hat jetzt auch Covington gemacht. ist ja ähnlich, war auch nicht besonders ansehnlich, aber effektiv, hat funktioniert. Und demzufolge hat er zu Recht gewonnen und hat jetzt ist jetzt Interims-Champion. Ne?
Apropos. Okay, jetzt wollte ich irgendeine Überleitung zu Whittaker gegen Romero bringen, mir fällt aber jetzt doch nichts ein.
Ich habe noch eine Frage dazu. Meint ihr denn, dass dieser Druck, den Covington ausübt, dass es eher gut gegen Tyron Woodley ist oder schlecht?
Also ich denke, dass es halt nicht funktionieren würde. Er müsste halt gegen Woodley eine andere, er bräuchte halt eine andere Taktik. Diese ständig an den Zaun drängen, wie er es mit RDA gemacht hat, um RDA Striking zu unterbinden. Das würde halt, ja. Woodley ist halt nicht RDA, der hat einen völlig anderen Stil. Also noch dazu ist er halt echt ein Weltklasse-Ringer, Woodley. Daher würde das sehr wahrscheinlich noch nicht mal funktionieren, selbst wenn er es so versuchen würde.
Also, ja, aber es scheint ja die Art zu sein, wie Kobe Covington kämpft, dass er.
Ja,
dass
aber er irgendwann ist er in Endstation, weißt
ja, also.
Also, ich habe natürlich jetzt diesen Kampf nicht gesehen, aber Kobe Covington hat sich auch in den anderen Kämpfen durch diese Druckmacherei ausgezeichnet. Auch gegen Demian Maia zum Beispiel. Und da frage ich mich einfach, weil Tyron Woodley wartet ja immer ganz gerne, bis man kommt, ob das gut oder schlecht ist. Und ich weiß es nicht ganz genau.
Also, ich weiß nicht. Also
weil früher oder später musst du auf Tyron Woodley zugehen, weil er nicht auf dich zugeht oder wenn, dann nur einmal in einer Runde. Und ich habe keine Ahnung, ob das also gut ist, Druck auszuüben auf Tyron Woodley oder eher also nicht. Es ist auf jeden Fall gefährlich.
Also zumindest nicht so, wie er es bei RDA gemacht hat. Druck auszuüben grundsätzlich vielleicht schon, aber nicht, indem er versucht, ihn mit Ring am Zaun in Schach zu halten. Das wird bei Woodley nicht funktionieren. Vielleicht könnte er ihn durch Striking versuchen, unter Druck zu setzen, aber da ist es eben auch immer gefährlich, weil Woodley auch
mal für diese eine
Keule gut ist, ne? Ich meine, damit hat er ja auch schon Wonderboy niedergestreckt und wenn er nicht finishen konnte und so. Aber ich sehe nicht, wie Covington Woodley beikommen kann, indem er ihm, so wie RDA jetzt, die ganze Zeit versucht, am Zaun in Schach zu halten. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gegen Woodley funktionieren soll.
Aber was wäre denn Covingtons Strategie? Also was kann er denn tun gegen Tyron Woodley? Schwierig. Also er kann natürlich einen Takedown versuchen, aber auch das ist unwahrscheinlich. Ist halt, ja eben, also hat Kobe Covington überhaupt irgendwo eine Chance?
Man kann ja auch noch nicht mal sagen, dass Covington jetzt technisch besonders gut ist im Striking. Vor allem, also wenn man seine Leistung von heute heranzieht, also was er da im Striking gezeigt hat. Das war technisch nicht gut. Es hat halt funktioniert, weil er eben RDA immer unter Druck gesetzt hat. Und so hat er halt wild um sich schlagend mehr oder weniger auf ihn zugegangen und hat ihn an den Zaun gedrängt und dort gehalten eine ganze Weile und hat Takedowns versucht und ja auch viele gelandet. Also man kann nicht mal sagen, dass er ein sehr versierter Striker ist. Covington, das ist technisch jetzt nicht so toll, was er da an Striking kriegt. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie das gegen Woodley ablaufen würde, wenn er ihn versuchen würde, mit Striking unter Druck zu setzen.
Ja, weil
Covington auch, hat man ja auch heute wieder gesehen, immer wenn er schlägt, eben sehr offen ist auch und er ist ja offen wie ein Scheunentor. Und bei so einer Keule von Woodley, ich weiß nicht, ob das gut aussieht.
Ja, das ist. Ja, ich sehe da schwarz. Also ich sehe Covington da am Boden liegen nachher und Tyron Woodley nicht.
Also ich hatte, ehrlich gesagt, gehofft und gedacht, wenn einer Woodley schlagen kann, dann Wonderboy, weil meiner Ansicht nach er eigentlich die Waffen dafür hatte. Er ist groß, er hat eine lange Reichweite, arbeitet viel mit Kicks, hat lange Kicks und könnte somit Woodley auf Distanz halten. Und ist ein guter Counterpuncher noch dazu. Und da hätte ich eigentlich gedacht, dass am ehesten Wonderboy Thompson noch die Waffen hat, um Woodley zu schlagen. Gut, hat nicht funktioniert. Aber Covington, ich sehe da bei Covington überhaupt keine Waffen, mit denen er Woodley gefährden könnte, muss ich ehrlich sagen.
Also er muss es eigentlich mit dem Wrestling versuchen, meiner Meinung nach. Und es kann natürlich sein, dass er es irgendwie so effektiv umsetzen kann, dass er so eine Kontrolle ausüben kann, dass Tyron Woodley sich da nicht von befreien kann. Aber, also, ich glaube da jetzt nicht dran, aber ich, also, das wäre doch die Strategie. Mit Tyron Woodley zu boxen, ist wirklich unratsam, meiner Meinung
ja,
nach.
Ja, also, vorstellbar wäre womöglich noch Tyron Woodleys Movement zu beeinflussen, indem man mit Leg Kicks bearbeitet.
Ja, Leg Kicks wären eine wichtige Waffe sein.
Das wäre vielleicht noch ein Mittel, mit dem man Woodley beikommen könnte. Ohne sich zwangsläufig in die Punching Range zu begeben. Also, ja, das wäre vielleicht noch was, aber Covington ist jetzt auch nicht der überragende Kicker, ne, insofern.
Lass es lieber analysieren, wenn das Datum steht.
Ja gut, der wird dann nur zwangsläufig kommen.
Ja, aber ich meine.
Ja, was denkst du dann, Carsten? Wie kann man Woodley beikommen grundsätzlich und wie kann Covington das machen mit dem Arsenal, was er zur Verfügung hat?
Also sagen wir es mal so. Damien Meyer hatte ja schon eine ganz gute Idee, und zwar auf den Takedown zu gehen. Hat nicht ganz so geklappt, wie er sich das vorgestellt hatte. Aber ich denke, ja, Striking kann Colby Covington einfach nicht. Er ist nicht gut im Stand-up. Er muss auf dem Boden oder halt an den Käfig. Wie, ja, ist zum Glück nicht mein Problem. Und gegen Tyron Woodley, ich weiß nicht. Ich meine, guck mal, Tyron Woodley hat
seit... Zum Glück nicht mein Problem, Das ist die beste Zusammenfassung von Tyron Woodley.
Ja, ist doch so. Ich muss mir da keine Gedanken drum machen. Aber die Sache ist die, Colby Covington ist, ich denke, er ist ein schlauer Typ. Ich denke, er weiß ganz genau, was er macht. Ich denke nicht, dass er so dumm ist, wie viele andere denken. Er ist intelligent. Deshalb macht er auch das, was er macht. Und deshalb gewinnt er auch. Weil zum Gewinn gehört eine gewisse Intelligenz dazu, denke ich jetzt zumindest mal. Und ich persönlich, ja, ich sehe Covington nicht als Sieger, ja, aber ich denke auch nicht, dass Tyron Woodley jetzt, wie soll ich sagen, zu 100% jetzt schon als Sieger feststeht. Ich meine, Tyron Woodley, sein letzter Kampf war ja letztes Jahr, soweit ich weiß, ne, bei UFC 214, oder? Mhm.
Ja. Also kann sein, aber
damals mit der Card von John Jones gegen DC.
Möglich?
Ja. Und er wurde jetzt ja operiert, schon sehr lange Zeit nicht mehr da gewesen. Und wir haben gesehen, was passieren kann, wenn jemand lange nicht mehr gekämpft hat. Siehe Robert Whittaker, aber das besprechen wir gleich. Es wird nicht unmöglich sein für Covington. Es wird sehr, sehr schwer sein. Ich weiß nicht, also ich wollte Covington noch nicht gegen Tyron Woodley sehen. Ich hätte lieber, ganz ehrlich, ich hätte Usman gegen Covington sehr gerne gesehen. Aber, ja, ich meine, die Sache ist die, es muss Covington sein. Schließlich hatte Wonderboy seine beiden Chancen bekommen. Das eine Mal verloren, das andere Mal, naja, unentschieden halt. Jetzt bekommt Covington die Chance. Und ich persönlich denke einfach nicht, dass Covington gegen Woodley gewinnen wird, einfach weil Woodley zu stark ist.
Ich weiß halt auch nicht genau, wie man das überhaupt auf eine relativ sichere Art bewältigen kann mit Woodley. Ich meine, guck mal, Woodley hatte jetzt zwei völlig unterschiedliche Kämpfertypen als Gegner, die ja alle beide teilweise ziemlich dominiert hat. Er hatte Wonderboy, ein ausgemachter Striker, ein erfahrener, ungeschlagener Kickboxer, lang gewachsen, große Reichweite, arbeitet viel mit Kicks, sehr guter Counterpuncher. So, und den hat er mehrmals gedroppt, zweimal besiegt, einmal war es ein Draw, glaube ich, ne, einmal besiegt. So, und dann hat er Damien Meyer, einen der besten Submission-Kämpfer im MMA-Business zurzeit überhaupt, und der war auch völlig chancenlos, letztendlich. Also ich weiß nicht, welchen Kämpfertyp es bräuchte, um jemanden wie Woodley beizukommen. Wahrscheinlich wirklich jemanden, der sehr gut in Leg Kicks ist, könnte ich mir vorstellen. Aber
Also ich kann mir auch vorstellen, dass man möglicherweise Erfolg haben kann mit einem Takedown, was Damien Maia irgendwie, also Damien Maias Takedown-Versuche sind grottig schlecht. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber ja. Ich finde das wirklich, ich finde das peinlich teilweise. Also was war sein letzter Kampf nochmal? War das
Usman.
Genau, gegen Usman. Also was macht denn Damien Maia da? Also der Woodley-Kampf, man sieht die Takedowns von Weitem. Die sind, da gibt's überhaupt keine Setups. Die sind alle, die haben alle fürchterliches Timing. Und wenn nicht, dann sind sie einfach nicht konsequent genug. Wenn du mal Khabib anschaust, der drückt dich gegen den Käfig und versucht von dieser Position aus den Takedown zu holen. Und wer weiß, ob man da die Strategie.
Ist natürlich auch echt schwer miteinander,
bitte? Nee, sorry.
Das ist halt auch echt schwer miteinander zu vergleichen, weil Khabib eben ein Ringer ist. Damien Maia ist halt ein Brazilian Jiu-Jitsu-Kämpfer. Er ist halt kein Ringer. Er ist halt kein Ringer.
Richtig, aber Covington ist einer.
Ja, am Boden ist er halt einer der gefährlichsten überhaupt. Aber natürlich muss er den Kampf erstmal zu Boden kriegen. Das ist ja das Dilemma, was er hatte gegen Woodley. Und Woodley wusste natürlich auch genau, dass die einzige Waffe, die Maia hat, mit der er ihn überhaupt besiegen kann, Jiu-Jitsu ist. Also war natürlich das Credo, den Kampf im Stand zu behalten. So, und Maia hat einfach nicht die Waffen, ringertechnisch nicht die Waffen, Leute von einem Kaliber wie Woodley auf den Boden zu bringen. Und insofern sind seine Waffen natürlich völlig eliminiert gewesen. Khabib hingegen ist ja wieder ein völlig anderer Typ. Er ist ja kein Submission-Spezialist. Er ist halt ein Ringer. Klar, und deswegen bekämpft er die Leute natürlich mit den Mitteln.
Zu Boden. Ich würde gerne. Warte.
Wir machen gleich weiter.
Ich wollte nur kurz sagen, ich würde gerne bei der Review zu 225 bleiben. Wir reden jetzt über Khabib auf einmal.
Seit
20 Minuten darüber, ob Covington eine Chance gegen Woodley hat. Aber genau das besprechen wir doch, wenn der Termin steht. Wir werden in 5 Monaten das, genau das, was jetzt kommt, wiederholen. Ich sag's nur.
Gönn uns doch diese Freiheit gerade. Das ist ja jetzt gerade eine sehr aufregende Diskussion. Das ebbt ab mit der Zeit vielleicht. Jetzt gerade ist Covington ein großes Thema, ne? Nach diesem Sieg. Und da macht die Diskussion unter Umständen am meisten Spaß. Aber wie gesagt, also Covington ist ein Wrestler und wenn und seine Takedown-Versuche sind möglicherweise etwas stabiler als diese erbärmlichen Dinge, die Damien Maia da versucht hat. Und keine Ahnung. Vielleicht könnte er damit Erfolg haben.
Das mag sein, aber weißt du, wer halt auch ein Ringer ist und zwar noch viel besser als Covington?
Tyron Woodley natürlich. Klar, also, aber Ring ist ja nicht. Es geht ja, also Takedown zu tun und Takedown zu verteidigen ist ja ein Unterschied, ne?
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also nur weil Tyron Woodley ein besserer Wrestler ist, heißt das nicht, dass er alle Takedown-Versuche von Covington abwehren kann. Unbedingt.
Ja, aber die meisten wahrscheinlich schon. Und obendrein ist Woodley natürlich körperlich auch ein absolutes Monster. Ne?
Also, ich suche auch wirklich nur nach den schmalsten Lücken hier für Covington. Ich glaube auch, dass Tyron Woodley da, also ich sehe auch wirklich nicht viel für Covington. Nicht viele Möglichkeiten. Ich will nur sagen, sein Takedown-Game ist wahrscheinlich besser als das von Damien Maia. Und das wäre vielleicht ratsam, das dann wenigstens zu versuchen gegen Tyron Woodley, weil boxen möchtest du gegen ihn auch nicht.
Nee, deswegen sagte ich ja, vielleicht wäre es eine Möglichkeit, mit Leg Kicks zu arbeiten.
Ja,
das wäre vielleicht noch eine Chance. Aber gut, Colby Covington wird sich was einfallen lassen, nehme ich an. Und dann wird man vielleicht überrascht sein oder auch nicht. Dann schauen wir mal, wie das funktioniert gegen Woodley. Ich meine, Covington ist, wie du auch schon gesagt hast, kein Dummer. Der ist ein smarter Typ, der weiß, was er machen muss, um seine Kämpfe zu verkaufen und eben auch, was er im Oktagon machen muss, um zu gewinnen. Insofern ist er schon smart. Und da wird er sich sicherlich mit seinem Team zusammen was zurechtlegen für Woodley. Also schauen wir mal. Ne?
Ja. Gut. Dann das Main Event.
Ah. Das Main Event. Ja. Robbie Whittaker, das Robbie steht für Robbed, Robbery.
$100,000 Fight of the Night.
Also, ja. Ganz ehrlich, das war ein so super Kampf. Die dritte Runde, ja, Round of the Year. Erzählt mir, was ihr wollt. Round of the Year, die dritte Runde, unfassbar. Vierte Runde, unfassbar. Fünfte Runde, 10-8 für Yoel Romero. Aber leider haben die Judges keinen 10-8 gewertet. Obwohl, ich weiß nicht, Remo, wie du das siehst, aber fandest du, die fünfte Runde war ein 10-9?
Das ist echt schwierig. Also,
wie spannend.
Also ich glaube, ja.
Das wusste ich alles gar nicht.
Also ich fänd beide Wertungen okay. 10-9 genau wie 10-8. Also jetzt speziell bei der fünften. Also wären beide in Ordnung. Insgesamt fand ich trotzdem aber auch, dass Whittaker der etwas bessere war. Also insofern ging der Sieg für mich schon in Ordnung. Romero hatte eben immer mal wieder diese kurzen Sprints, diese kurzen Glanzpunkte. Whittaker hingegen hat halt insgesamt mehr vom Kampf gehabt, finde ich. Also Whittaker war kontinuierlicher als Romero.
Romero war so oft so kurz davor, diesen Kampf zu finishen, aber dann hat sie ihm an der Ausdauer leider gefehlt.
Das ist auch immer so ein Ding bei Romero, aber das ist bei jedem Kampf bei dem so.
Ja.
Ab der zweiten Runde,
er hat immer so Schübe und dann wieder langsam und dann kommt wieder ein Schub.
Erstmal das und zweitens, jedes Mal bei einem Romero-Kampf erwische ich mich immer wieder dabei selbst, wie ich in der zweiten Runde denke, boah, der ist ja völlig fertig, der erlebt niemals die fünfte Runde konditionell. Und dann knockt er die Leute in der dritten, vierten aus und droppt einen Robert Whittaker noch in der fünften und so Sachen. Also
was man aber nicht vergessen darf, und da können wir jetzt gleich darüber diskutieren. Robert Whittaker hat sich scheinbar den Arm bzw. die Hand gebrochen, wird dementsprechend wieder ausfallen. Er hat gesagt, er spürt im linken Arm, ich glaube, bis zum Ellbogen nichts. Nee, im rechten spürt er gar nichts. Er hat sich irgendwas gebrochen gehabt und wird jetzt wieder ausfallen, schon wieder. GSP hat damals...
Er spürt's mit Sicherheit jetzt.
Was?
Ich sag, er spürt's mit Sicherheit jetzt.
Ja, weiß nicht.
Im Octagon vielleicht nicht mit dem Adrenalin und
so. Also, das kann sein. Ich sag mal so, GSP hat damals den Gürtel abgegeben, weil er die Division nicht aufhalten möchte. Was denkt ihr über Whittaker? Also ich persönlich denke...
Ja, ein Armbruch dauert ja jetzt nicht zu lange.
Man kennt die Diagnose ja nicht. Das war jetzt nur von ihm so
in
den Raum geworfen.
Mir ist das erste Mal aufgefallen in irgendeiner Ringpause. Da hat Whittaker zu seinem Team gesagt, irgendwas mit I got my hand busted up oder irgendwie sowas. Und da dachte ich schon, boah, nee, oder? Ernsthaft? Hat er sich jetzt die Hand gebrochen oder so? Und im Endeffekt hat er ja bestätigt im Octagon-Interview noch gegenüber Joe Rogan, was du sagst, dass er seine Hand nicht mehr und seinen ganzen Unterarm nicht mehr spürt. Und also ist da wohl doch schon was Gravierendes passiert. Und so ein Armbruch, weil du sagst, Vincent, das dauert ja nicht so lange, klar. Bis der Knochen wieder zusammengewachsen ist, dauert es nicht so lange. Aber dann musst du ja auch erstmal wieder ins Training. Du musst den ja auch erstmal wieder auf dem Level belasten
können. Moment. Aber vielleicht hat Robert Whittaker danach ja Angst, wieder seinen Arm zu belasten, wenn er in den Oktagon steigt.
Ja, also es war die Frage, was für ein
Buch. Das war ein Scherz, weil wir hatten damals eine halbe Stunde über Tony Ferguson diskutiert. Deshalb habe ich das
ja, jetzt. Weil inwiefern Verletzungen dich mental beeinflussen.
Ja, genau.
Unbewusst. Und ich denke immer noch, dass das nach wie vor ein Faktor ist.
Hat ja Robert Whittaker ab sofort Angst, mit der rechten Hand zuzuschlagen, weil er sich ja wieder...
Linkes Knie zu benutzen. Also
das heißt
da muss er halt durch. Ne?
Heißt ja nicht zwangsläufig, dass es bei jedem so ist. Aber mit Sicherheit spielt das bei einem mental schon eine Rolle, auch wenn du unterbewusst. Aber unabhängig davon, wir müssen jetzt erstmal abwarten, was überhaupt ist. Wir wissen noch gar nicht, ob es überhaupt gebrochen ist oder was da tatsächlich passiert ist.
Genau. Wir hatten jetzt mehrfach Leute, die gesagt haben, sie haben sich einen Arm gebrochen und das stimmt dann nicht.
Das schreit für mich schon wieder nach einer erneuten Titelchance für Romero, weil das schreit
also,
schon wieder
nach einem Interimstitel. Also ganz ehrlich, ich will unbedingt die Trilogie sehen. Gut, meinetwegen soll Romero gegen Gastelum um den Interimstitel kämpfen. Oder Chris. Was?
Das wird schön. Da freue ich mich.
Ja, aber drauf. Es ist ja ein realistisches Matchup, wenn jetzt Whittaker ausfallen sollte. Und ganz ehrlich, Romero hat mich beeindruckt. Ich habe erwartet, dass er gewinnt. Es war eine Split-Decision, was ja schon bedeutet, dass es knapp war. Und die letzte Runde hätte in meinen Augen ein ganz klares 10-8 sein müssen. Kontrolliert, Knockdown, Takedown, alles dabei gewesen. Ich weiß nicht, was man da noch machen sollte. Und lustigerweise hat es Anik angesprochen. Nach dem Kampf hat gesagt, er sieht gerade die Scorecard und sieht, dass die letzte Runde nicht 10-8 gewertet wurde von keinem Referee und von keinem Judge. Und Helwani hat das dann auch auf Twitter angesprochen, dass es komisch ist.
Ja, aber trotzdem denke ich, insgesamt geht der Sieg trotzdem in Ordnung. Ich fand insgesamt gesehen war Whittaker doch der etwas kontinuierlichere, bessere. Also
Romero hatte
zwar zwischendurch immer mal wieder so diese Momente, wo er Whittaker wirklich schwer getroffen hat und so. Aber dann waren eben auch mal wieder 2 Minuten, wo Romero fast gar nichts gemacht hat. Also und man muss auch ehrlich sagen, Romero, was der gefressen hat teilweise.
Ja.
Der hat ja Headkicks von Whittaker abgekriegt, da hätte andere niedergestreckt damit.
Wann hat sich Whittaker die Hand gebrochen? In welcher Runde?
Ziemlich am Anfang, das muss doch in der ersten.
Ich glaube auch in der ersten. Ui. Aber Whittaker hat auch ordentlich eingesteckt.
Ja, ja. Also alle beide.
Dritte Runde war es ein Hin und Her.
Oh Mann, ich freue mich mega, den zu sehen, den Kampf.
Aber, was wollte ich gerade sagen? Mensch, ich hatte es auf der Zunge.
Das war auf jeden Fall nicht nur Fight of the Night, ist es ja geworden auch. Das war für mich auch nur Fight of the Year-Kandidat, einer der Kandidaten, die dafür in Frage kämen, bis jetzt.
Gibt's da denn jetzt, haben die Boni erhöht? Denn da gab es jetzt 100.000 Dollar für.
Für 100.000 Dollar, genau, Fight of the Night.
Ja, vielleicht 50 für jeden.
Ja, ist das so? Vermutlich, wahrscheinlich, ja.
Okay.
Bei Performance of the Night sehe ich es nicht, da steht der Betrag nicht da. Aber
also bei Wikipedia steht, the following fighters were awarded 50.000 bonuses und dann hast du hier Fight of the Night in Klammern 100.000 Dollar, Doppelpunkt Robert Whittaker steht da dann aber nur und darunter dann Performance of the Night, Charles Oliveira und Curtis Blaydes. Also ich weiß jetzt nicht genau, was das heißt, aber...
Ja, keine Ahnung.
Ja, sei es drum, was dort steht. Auf jeden Fall war es Fight of the Night ganz klar für mich.
Ja, die haben aber ja vor kurzem drüber gesprochen, die Boni zu erhöhen, deswegen.
Ja, aber es ist jetzt nicht so ein Thema, wo ich meine Freizeit, in meiner Freizeit mich mit beschäftige. Aber es gehört dazu, natürlich.
Aber das wäre
genau, natürlich. Jetzt ist es mir eingefallen. Ja. Remo sagt noch schnell.
Nee, sag mal, bevor du es wieder vergisst.
Genau. Und zwar habe ich ja gesagt, dass Romero verdient hätte zu gewinnen. Aber, das ist ja meine Ansicht, hätte Romero gewonnen, hätten die anderen gesagt, Whittaker hätte verdient zu gewinnen. Es ist wieder so eine Entscheidung wie bei Thompson Till. Egal, wer jetzt gewonnen hat, man hätte es auch nachvollziehen können, wenn der andere gewonnen hätte.
Ja, genau wie bei Tuivasa Arlovski ist es ja genau.
Genau. Es ist so eine Entscheidung. Beide Seiten hätten gewinnen können. Es konnte halt nur einer gewinnen. Okay, theoretisch hätte es auch ein Unentschieden werden können. Womit ich übrigens zufrieden gewesen wäre.
Ich finde, das gibt es zu selten. Da waren ein paar Kandidaten für Unentschieden.
Ja,
heute Nacht, fand ich.
Ja, und wie gesagt... Naja, beide Seiten hätten im Endeffekt den Sieg haben können. Bei beiden Seiten hätte man es nachvollziehen können. Ich persönlich habe halt Romero vorne gesehen, vor allem durch die sehr starke letzte Runde und sehr starke dritte Runde. Aber gut.
Ja, jetzt muss man halt gucken, wie es weitergeht. Ne? Je nachdem, das hängt ja jetzt alles, das steht und fällt ja jetzt alles mit der Verletzung von Whittaker. Wenn er jetzt relativ schnell wieder fit wird, wartet natürlich Gastelum, ne?
Da freue ich mich so drauf.
Das wird auch ein guter Kampf, ne? Ansonsten, wen kann man noch gegen Whittaker stellen? Kelly Rockhold könnte man noch, aber der will ja ins Light Heavyweight.
Chris Whiteman.
Whiteman eventuell.
Whiteman, genau.
Der hat gesagt, er will im Oktober, glaube ich, zurück. Hat gesagt, er will den Titelkampf. Man muss aber auch anmerken, er hat letztes Jahr gegen Gastelum gewonnen. Sein letzter Fight war, glaube ich, gegen Gastelum.
Ja, hatte sich dann diesen Daumen
genau.
Oder was auch immer da passiert.
Also Middleweight ist spannend.
Ja. Ja, und sollte Whittaker tatsächlich jetzt eine Weile ausfallen, wird es mit Sicherheit einen Interimstitel wieder geben. Und den würden dann natürlich sicherlich Romero und Gastelum untereinander ausfechten. Aber das Witzige ist, bei den beiden, das wird im Vorfeld offiziell ein Interimstitelkampf werden, aber zum Zeitpunkt des Kampfes wird keiner der beiden den Titel gewinnen dürfen, weil alle beide kein Gewicht gemacht haben. Die sind ja alle beide dafür bekannt. Ja.
Nochmal, um diese Gewichtssache anzusprechen, ganz ehrlich, 0,2 Pfund, ja, er ist ein Profi, er hätte es von vornherein machen dürfen, okay, aber sie haben den Weightcut eine Stunde vorher gestoppt und 0,2 Pfund hätte Yoel Romero noch geschafft.
Ich verstehe nicht, was heißt das, die haben den eine Stunde vorher gestoppt?
Ja, die haben gesagt, vielleicht sah er zu gefährlich aus oder es ging um die Gesundheit und die haben gesagt, Moment, du quälst dich hier zu arg, du kippst uns gleich um, zack, vorbei, geh dich jetzt wiegen und dann fertig.
Und na gut, also wenn er dann zusammengeklappt wäre, dann hätte
er aber 0,2 Pound, also...
Alle, die das gesehen haben, haben berichtet, dass Romero fast gar nicht mehr alleine laufen konnte. So fertig war
er. Ja, ich habe auch ein Video gesehen, wie er gestützt wurde von seinem direkt nach dem...
Also dann musst du halt auch als verantwortungsvoller, verantwortlicher Arzt
dem
auch sagen, okay, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss.
Ja. Da kannst du nichts machen.
Ist halt schade. Ich meine, gut, er hätte sich auch früher auf diesen Weightcut vorbereiten müssen, natürlich.
Ja, das letzte Mal hat er gesagt, er hatte zu wenig Zeit, weil er da den Luke Rockhold
Kampf... Das letzte Mal war ja wirklich Short Notice.
Genau, aber das Argument fehlt ihm jetzt, was natürlich nicht so gut ist für die Zukunft unbedingt.
Na, das wird niemand interessieren. Er hat eine richtig gute Leistung gezeigt und jeder weiß ganz genau, diese 0,2 Pound. Faktisch war er über dem Gewicht, aber praktisch null.
Schon.
Ja,
ich weiß, was du meinst. Das Ding ist allerdings, Yoel Romero hat jetzt zweimal in Folge das Gewicht nicht gemacht, ne?
Ja, gut, und
der wird weiter kämpfen. Und wird nicht jünger.
Was halt sein kann, dass man sagt, man traut ihm nicht mehr, diese Titelkämpfe zu groß zu promoten, weil er sein Gewicht nicht schafft, aber dasselbe kann man bei Khabib auch sagen. Dass da immer etwas dazwischen kommt.
Ja, du, im Zweifelsfall soll doch Romero ins Light Heavyweight hoch und dort gegen Rockhold nochmal kämpfen.
Ist gar nicht so absurd.
Oder gegen Özdemir oder so.
Also, das wäre doch auch. Ja, aber ich sehe Romero
nicht. Gegen Latifi, das wäre doch mal was.
Das wäre geil, oder?
Boah.
Jo. Romero gegen Latifi.
Was mich auch mal tatsächlich interessiert hat für eine Weile, ist Daniel Cormier und Romero. Die sind von der Größe her, gewichtstechnisch ist da ein Unterschied, aber das kann man sicherlich überwinden. Also,
Romero, ich denke im Ring, Romero als Silbermedaillist wäre da, also tut mir leid, falls ich da jetzt jemand angreife damit, aber ich denke, Romero wäre ihm einfach überlegen.
Das sagt auch Daniel Cormier selber. Deswegen wäre das so furchtbar interessant.
Ach, echt?
Ach so. Ja, weißt du,
ja, Cormier ist halt der beste
Cormier Wrestler. Cormier ist halt auch Olympiateilnehmer. Und vor allem, was noch dazu kommt, Romero, der bedient sich ja fast nie dieser Waffe. Wann hat ein Romero mal richtig gutes High-Level-Wrestling gezeigt im Oktagon.
Ja, das stimmt.
Der greift doch nie darauf
zu. Ja, er hat halt andere...
Gegen Machida.
Ja, aber vielleicht, im Normalfall ist das doch überraschenderweise, gehört das doch gar nicht zu seinem Arsenal.
Im
MMA, der hat doch einen völlig anderen Stil. Das hat doch mit seinem Ringen eigentlich fast gar nichts zu tun, den Stil, den er hat.
Ja.
Also, wohingegen Cormier natürlich sehr von seinem Ringen lebt im Oktagon.
Mhm.
Also, ich weiß nicht. Ich glaube aber auch, dass das, weil Cormier muss ja brutal cutten, um auf die 205 zu kommen. Und Romero müsste halt ganz schön draufpacken. Das bedeutet natürlich klar, dass sie beide bei den Weigh-ins 205 hätten. Pfund. Natürlich. Aber, dass wahrscheinlich ein Cormier, wenn er wieder rehydriert, dann im Oktagon vermutlich mit 30 Pfund mehr stehen würde als Romero.
Aber ich fände das okay. Mir wäre das egal.
Das, Das wäre schon ein ganz schöner Unterschied.
Das, ja, schon, aber naja, ich meine, es wäre ein super Fight.
Aber unabhängig von Cormier wäre das vielleicht schon noch eine Möglichkeit für Romero nochmal, jetzt im Light Heavyweight vielleicht nochmal ein, zwei Kämpfe zu machen. Hm. Wobei, ich meine, gut, der ist 41 oder so, da bleibt eben auch nicht jetzt mehr so wahnsinnig viel Zeit.
Ja, muss man ja, schauen, das ist ja das große Problem dann gerade in der Mittelgewichtsklasse. Der schafft's Gewicht nicht, obwohl er nicht mehr viele Möglichkeiten hat.
Das gleiche gilt übrigens auch für Gastelum, der sollte sich das vielleicht auch mal überlegen, obwohl er wiederum fast ein bisschen klein ist fürs Light Heavyweight.
Ja, aber er ist ja auch noch jung, ne? Also im Vergleich zu Romero hat er noch etwas mehr Zeit.
Weil Gastelum, ich meine, der ist ja nur schon, weil er das Welterweight-Limit schon nicht bringen kann, schon ins Mittelgewicht gegangen und selbst hier hat er doch, letztens hat er doch auch schon Gewicht, kein Gewicht gebracht, oder? War es nicht so?
Ich weiß nicht. Ich glaube, Gastelum hatte keine Probleme im Mittelgewicht bisher.
Nee. Weiß nicht, bin ich mir jetzt nicht sicher.
Also aber ich bin mir auch nicht sicher, aber ich
aber auf jeden Fall für Romero wäre das eine Option. Denn wen hast denn du im Light Heavyweight? Wenn Cormier jetzt gegen Miocic kämpft und gewinnt, wird er zurücktreten, bin ich nach wie vor der Meinung. Und das bedeutet, dass da natürlich die Karten neu gemischt werden im Light Heavyweight. Und wen hast du da auf dem Level? Du hast Gustafsson noch als klare Nummer 1, der dann so ein bisschen über allen anderen steht, finde ich.
Ja.
Dann hast du aber dahinter, hast du für Romero einige gute Matchups. Ne? Du hast Özdemir, du hast Teixeira, du hast Latifi. Mhm. Das sind alles machbare Aufgaben für Romero.
Mhm. Im Mittelgewicht gibt's ja noch ein paar jetzt, die möglicherweise über die Oberfläche kommen demnächst. David Branch hat jetzt mit dem...
Anderthalb Stunden sollen wir jetzt
verschieben. Wir machen gleich Schluss. Uriah Hall, Paulo Costa haben wir demnächst, ne? In 2:26. Wenn Paulo Costa den dann beeindruckenden Sieg holt, zuletzt mit dem Knockout über Johnny Hendricks, dann wäre der direkt im Mittelgewicht. Uriah Hall, Brad Tavares und David Branch haben beide Siege, K.O.-Siege, die nicht lange her sind. Da könnte jetzt noch was kommen. Im Mittelgewicht, ja,
Schauen wir mal, was mit Machida noch passiert.
Jetzt. Genau, und Machida, den gibt's auch noch.
Ja, der ist zwar auch schon alt, aber hat jetzt beeindruckend Vitor Belfort gesiegt.
Ja.
Mal gucken, ob da vielleicht dann doch nochmal ein zweiter Frühling kommt für Machida, ne?
Ja, aber das Problem ist, Vitor Belfort war nur Pre-USADA wirklich gut.
Ja, bei Belfort ist eben... Das ist so eine Sache, da weiß man es nicht ganz genau. Und Machida ist jetzt wie alt? Der ist doch
auch schon Ende 30.
Ja, da, also wie gesagt, den gibt's noch und der K.O. war absolut schwer beeindruckend. Ist eben die Frage. Belfort war jetzt auch so ein bisschen benutzt nach dem Gastelum-Knockout und Co. Machida, glaube ich, das bleibt abzuwarten, aber bei Costa, Branch und Tavares, da ist... da ist viel Potenzial noch.
Ja, auf jeden Fall einige interessante Matchups, die da noch in der Luft liegen. Ne?
Ja. Okay.
Gut. Ja. Boah, eine Stunde lang echt nur mit der 225 Review.
Das war ja klar eigentlich, ne?
Findest du? Also wir haben schon mal Dinge schneller durchgeschoben.
Ja gut, aber da war die
Karte vielleicht auch nicht so beeindruckend. Hier, ne?
Okay, ja, Vincent, war eine Supercard. Wie hat dir denn so die Maincard gefallen, Vincent?
Ich finde halt auch, wenn du dir die Maincard so anguckst und siehst, dass alle fünf Maincard-Kämpfe über die Decision gingen, täuscht das ein bisschen darüber hinweg, wie gut die.
Ja, also es waren wirklich ein Wunder, dass CM Punk nicht gefinisht wurde, ein Wunder, dass Tuivasa Arlovski nicht gefinisht wurde, ein Wunder, dass Romero nicht gefinisht wurde, Whittaker. Es war mega Card bis jetzt, definitiv die Fight Card, das Event des Jahres bisher.
Ja, mir fällt jetzt spontan jetzt auch keine bessere ein dieses Jahr. Da muss ich echt recherchieren nochmal.
Ja.
Und nochmal ein bisschen überlegen, aber so spontan fällt mir keine bessere ein
bisher. Auf keinen Fall.
Worum geht es jetzt?
Darum, dass wir jetzt Schluss machen.
Nee, sag das nochmal bitte.
Ja, ich habe gesagt, 225 war bis dieses Jahr die beste Card.
Ja, das auf jeden Fall. Aber 2,26, schaut euch die mal an.
Ja, toll.
Wahnsinnig gute
Kämpfe. Ja, ein gutes Main-Event und ein gutes Co-Main-Event.
Nice. Nee, da sind ordentlich Kämpfe drin.
Ich finde, 2,26 ist bisher nicht so gestackt wie 25. Aber gut, Jungs, lasst uns das nächste Mal darüber sprechen. Wie gesagt, ich kann bei WordPress nur 96 MB hochladen. Was bedeutet, wenn ich drüber bin, muss ich mir irgendwas einfallen lassen.
Was erzählst du? Da sind riesige Kämpfe bei.
Ja, wie gesagt,
das können wir
gerne auch im WhatsApp diskutieren.
Das ist fast eine bessere Karte. Ja, wir können gerne Schluss machen jetzt, aber...
Danke, ich mach Schluss mit dir. Und ja, mit euch.
Gut.
Machen wir Schluss. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Danke an alle, die zugehört haben. Vincent, dein Abschlusswort.
2,26 ist geil.
Okay, Remo, deins?
Ja, wer 2,25 noch nicht gesehen hat, ich habe gehört, da gibt's ja ein paar. Muss das auf jeden Fall nachholen. Da hat man echt was verpasst. Nicht täuschen lassen von den ganzen Decisions. Die Kämpfe waren schon Hammer.
Also ich denke, wer bis hierher gehört hat, der wird schon wissen, dass es gut war. Aber echt, mega. Hat sich richtig gelohnt, wach zu bleiben. 24 habe ich mir nicht
fand mal... Fand ich auch.
24 bin ich eingepennt. Ich habe mir nicht mal Wecker gestellt. Aber jetzt, ich freue mich richtig, dass ich wach geblieben bin. Bin jetzt auch übermüdet. Es ist sehr warm hier, vor allem mit den Kopfhörern drauf. Es ist wirklich sehr heiß. Aber gut, komm, jetzt machen wir einfach Schluss. Danke an alle. Sehen uns nächsten Sonntag. Bis dahin, mach jetzt gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.